Mama, ich will auch eine rote Mütze. Alle in der Klasse haben eine rote Mütze. Mit dieser massiven Forderung bereitete eine Tante von mir, meiner Großmutter, viel Not. Das war in der Nachkriegszeit. Die Familie musste mit 9,50 Mark in der Woche auskommen, Vater, Mama und 5 Kinder. Gleichzeitig waren sie als Flüchtlingsfamilie sowieso bei vielen Außenseitern. Und so wollte meine Großmutter auch nicht immer Nein sagen. Und bei näherem Nachforschen stellte sich dann heraus, dass nicht alle in der Klasse eine rote Mütze hatten, sondern nur 3. Kinder vergleichen sich gern mit anderen. Sie wollen mit den Gleichaltrigen mithalten. Neid und Eifersucht beginnen recht früh. Und sie bringen uns Eltern manchmal ganz schön in Bedrängnis. Aber bei den Erwachsenen ist das nicht viel anders. Da ist der Nachbar, der stets das neueste Auto fährt. Oder die Freundin, die 2-mal im Jahr in Urlaub geht. Und die gleichzeitig dann auch immer das neueste Kleid trägt. Will oder muss ich da nicht mithalten? Und was im alltäglichen materiellen Bereich beginnt, das geht dann in Fragen der Weltanschauung weiter. Jemand, der fährt alle 2 Jahre nach Lourdes, ist seitdem immer gesund. Und ich selber bete schon jahrelang zu Jesus, aber die Krankheit will offensichtlich nicht weichen. Andere Menschen neben mir, die leben ganz und gar ohne Jesus, sie kümmern sich nicht um Gott und die Welt. Und denen geht es scheinbar sehr gut damit. Und ich? Seit ich mit Jesus lebe, verachtet mich meine Familie. Meine Nachbarn rümpfen die Nase und da kommen dann schon manchmal Fragen. Was soll ich machen? Lohnt sich dieses Leben mit Jesus? Ist es der Mühe wert? Wäre es nicht viel einfacher, so zu leben wie alle anderen? Und dann merke ich, fehlen mir oft in den entscheidenden Situationen die Worte. Ich spüre, jetzt müsstest du was sagen, aber ich weiß nicht so richtig was. Fast schäme ich mich dann dafür, Jünger Jesu zu sein. Anschließend kommen weitere Fragen. Kann ich dieses Leben mit Jesus überhaupt durchhalten? Kann Jesus mich tatsächlich gebrauchen? Weiß nicht, kennst du solche Fragen? Kann Jesus mich überhaupt gebrauchen? Ein besonderer Freund von mir aus der Heiligen Schrift, Simon Bar-Jona, auch Petrus genannt, der stand einmal vor ganz ähnlichen Fragen. Er hatte Jesus verraten. Er war fest davon überzeugt, Jesus, das ist es. Er hatte alles für Jesus aufgegeben. Und dann war er kläglich gescheitert. Kann Jesus ihn jetzt noch gebrauchen? Stimmt nicht dieser bekannte Satz, einmal Versager, immer Versager? Petrus ist total verunsichert. Und in diese Unsicherheit, etliche Tage nach der Auferstehung, sucht Jesus das Gespräch mit seinem Freund. Ich lese uns Gottes Wort für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 15 bis 23. Johannes 21, die Verse 15 bis 23. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, göttetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als Petrus nun diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Wie geht es weiter? Oder die Perspektive eines Versagers. Mit dieser Frage und diesem Schlagsatz habe ich diesen Bibeltext für heute Morgen überschrieben. Wie geht es weiter? Oder die Perspektive eines Versagers. Was tun mit einem Versager? Das ist ja gar nicht so ganz einfach. Da beschäftigen sich ganze Gremien und Ausschüsse damit. In unserer Leistungsgesellschaft ist das eigentlich keine Frage. Jemand, der so gründlich versagt hat wie Petrus, den kann man eigentlich nicht mehr gebrauchen. In der Gemeinde, ja, wie ist das eigentlich bei uns in der Gemeinde? Was machen wir mit Versagern? Jesus spricht hier mit seinem Jünger. Wie kann es weitergehen? Gibt es für einen solchen Versager eine Perspektive im Reich Gottes? Drei Gedanken zu diesem Bibelwort sind mir wichtig. Die erste, eine Frage: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Jesus ist ja immer wieder für eine Überraschung gut. Da erwarten nun viele eine klare, grundsätzliche und nüchterne Bestandsaufnahme der Situation. Und was tut Jesus? Hast du mich lieb? Ist das nicht mehr als ungewöhnlich? Jesus beginnt das Gespräch mit seinem gescheiterten Felsenmann, mit dem, auf den er so viel Hoffnung gesetzt hatte. Jesus beginnt dieses Gespräch mit einer für uns völlig unpassenden Frage: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ist das nicht eine Frage, so abends im Sommer beim Sonnenuntergang zu zweit auf einer Parkbank? Hast du mich lieb? Ist das nicht eine Frage für ein Abendessen in einem gemütlichen Lokal, so zu zweit alleine bei Rotwein und Kerzenschimmer und Moonlight Serenade? Aber so kann man doch kein Gespräch beginnen, in dem es vor allem um die Aufarbeitung von Konflikten und von Versagen geht. So kann man doch kein Gespräch beginnen, wo es um eine zukünftige, doch dann hoffentlich positive Zusammenarbeit geht. Hast du mich lieb? Ja, sogar: Hast du mich lieber wie die anderen? Also, wenn Jesus das noch nicht gemerkt hat: Petrus hatte alles aufgegeben für ihn. Petrus war den ganzen Weg mit Jesus mitgegangen. Fast bis ans Kreuz. Fast. Bis eben zu dieser peinlichen Szene im Gerichtshof. Hast du mich lieb? Ist das eine Frage, um Mitarbeiter zu testen? Nach unserem heutigen Verständnis von Gemeindebau müsste man doch hier ganz anders fragen: Petrus, welche theologische Ausbildung hast du? Seminar, Bibelschule oder Universität? Petrus, hast du das richtige Gemeindeverständnis? Bist du psychologisch oder therapeutisch geschult? Hast du wenigstens Grundbegriffe in Pädagogik? Kennst du die richtige Gesprächsstrategie? Petrus, glaubst du an die Jungfrauengeburt und an die Gottessohnschaft Jesu? Und wie stehst du zum Heiligen Geist und zu seinen Gaben? Das, lieber Herr Jesus, das sind doch die wichtigen Fragen, oder? Und dann müsste man aber doch noch dieses klägliche, absolut indiskutable Versagen im Gerichtshof ansprechen, oder? Also von mir aus kurz, aber klar und konkret. Petrus, wie soll das in Zukunft aussehen? Willst du in Zukunft das ernst nehmen, wenn ich zu dir sage, du sollst wachen und beten? Jesus stellt keine solchen oder ähnlichen Fragen. Hast du mich lieb? Und obwohl uns das zumindest zunächst sehr abwegig erscheint, diese Frage ist tatsächlich die alles entscheidende Frage. Warum? Weil sich an unserer Beziehung zu Jesus alles andere entscheidet. Hast du mich lieb? So fragt Jesus und er fragt damit nach dem Zentrum unserer Persönlichkeit. Dabei ist alles andere nicht unwichtig. Eine gute Ausbildung ist viel wert im Reich Gottes. Aber wohin eine gute Ausbildung führen kann ohne die Liebe zu Jesus Christus, das erkennen wir an vielen katastrophal falschen Wegen, die uns die bibelkritische Theologie heute aufzeigt. Pädagogik und Gesprächsführung zu beherrschen ist gut, wenn ich Jesus lieb habe. Ansonsten kann ich nämlich ganz leicht Menschen von mir abhängig machen. Ein biblisches Gemeindeverständnis ist gut, aber es wird zum toten Anwenden von Gesetzen und Paragraphen, wenn die Liebe zu Jesus fehlt. Die Liebe zu Jesus ist so wichtig, dass er Petrus hier diese Frage dreimal stellt. Hast du mich lieb? Und Petrus beantwortet diese Frage dreimal mit Ja. Allerdings merken wir, wird er im Ton dabei immer vorsichtiger. Und ich denke, Petrus hat die Anspielung Jesu auf sein Verleugnen sehr gut verstanden. Und darum ist er ja hier auch traurig. Natürlich will er Jesus lieb haben. Aber er hat erlebt, ich kann das ja gar nicht. Ich schaffe das ja gar nicht. Wenn es drauf ankommt, dann denke ich ja doch immer wieder zuerst nur an mich. Petrus war traurig und innerlich leer. Kennst du das? Petrus ging es hier wie einem jungen Mann aus Wuppertal, der mal zu einem Kaufmann kam. Dieser Kaufmann war in Wuppertal damals recht bekannt als ein guter Seelsorger. Und dieser junge Mann kommt also zu diesem Kaufmann und sagt, Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Aber ich kann ihm nichts antworten. In mir ist es so kalt und so leer. Da antwortete ihm dieser Kaufmann, sagt, Freund, dreh doch die Frage mal rum. Frag du doch mal deinen Heiland, hast du mich lieb? Einen Moment lang war es ganz still. Und plötzlich begann dieses Gesicht dieses jungen Mannes zu leuchten. Es war ihm urplötzlich klar geworden, dass das ja der Anfang ist, dass Jesus uns lieb hat. Das ist das Gewaltige. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat. Dass er Jesus gesandt hat zur Vergebung unserer Schuld. Und dass Jesus hier überhaupt noch mit Petrus redet. Dass er sich überhaupt noch mit mir und mit dir abgibt. Das ist doch das Gewaltige. Dass Jesus uns liebt, trotz unserem Versagen. Und dass er uns ernst nimmt als seine Jünger. Das ist für mich das Erstaunliche. Und das kann ich mir nur dadurch erklären, dass Jesus uns über alles liebt. Jesus liebt die Versager. Und er will sie gebrauchen. Und er kann sie gebrauchen. Ja, er kann die Versager viel besser gebrauchen wie alle anderen auf dieser Welt. Unter einer Voraussetzung. dass sie sich selber als Versager erkennen. Dass wir endlich begreifen, dass wir Jesus nichts, gar nichts, absolut nichts bringen können. Wir haben ihm nichts zu bieten. Er schenkt uns alles. Er muss uns alles schenken, damit aus unserem Leben etwas wird und dass es gelingt. Warum hat Petrus denn versagt? War Petrus ein schlechter Mensch? Nun, Petrus war nicht besser und nicht schlechter als jeder von uns. War er dumm? Petrus war nicht dümmer und gescheiter als jeder von uns auch. Was war das Problem? Das Problem war, dass es Petrus nicht um Jesus und seinen Weg, sondern um sich selber und um seine Vorstellungen gegangen ist. Petrus war von sich und von seiner Charakterstärke sehr überzeugt. Wir merken das immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen. Man hatte so den Eindruck, Jesus konnte froh sein, so einen gefunden zu haben. Und darum hat es nicht richtig funktioniert. Jesus sagt, ich muss leiden. Petrus sagt, bloß nicht, Herr. Und viele Christen sagen heute, bloß nicht, Herr. Ein Jünger Jesu muss nicht leiden. Ein Jünger Jesu wird nicht krank. Jesus sagt, ich diene und ich gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. Und Petrus, aber nicht nur er allein. Petrus wollte die Herrschaft Jesu. Und er wollte einen Freiheitskampf gegen die Römer. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, Petrus liebte Petrus. Er liebte seine Gedanken und eben nicht Jesus. Jesus hat er nur insoweit geliebt, als der mit ihm übereingestimmt hat. Petrus liebte sein eigenes Spiegelbild in Jesus. Und das ist übrigens das Problem so mancher Ehe. Man liebt nicht den anderen, wie er ist, sondern man liebt den anderen, wie man ihn gerne hätte. Man liebt im anderen sein eigenes Spiegelbild. Wen liebst du? Liebst du Jesus? Oder liebst du deine eigenen Vorstellungen und Gedanken in ihm? Liebst du Jesus? Oder liebst du ihn, insoweit er dir deine Macht und deinen Einfluss sichert? Wen liebst du? Liebst du Jesus? Oder liebst du, wie Petrus, dich selber in ihm? Jesus sagt zu Petrus, wenn du mich liebst, dann weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann weide sie und hüte sie und pass gut auf sie auf. Überfordere sie nicht, jag sie nicht vor dir her. Das war der Auftrag an Petrus. Liebe zu Jesus zeigt sich im konkreten Handeln. Es zeigt sich in unserer Liebe zu den Schwachen. Der Auftrag an dich und an mich ist vielleicht ein ganz anderer. Aber das war der Auftrag des Petrus. Weide meine Schafe. Zu dir sagt Jesus vielleicht, wenn du mich liebst, dann fang an, deinen Nachbarn zu achten. Wenn du mich wirklich liebst, dann vergib deinem Chef, vergib deinem Bruder, vergib deiner Frau. Fang endlich an, von Herzen zu vergeben, so wie ich dir vergebe, wenn du mich liebst. Zu dir sagt Jesus vielleicht, wenn du mich liebst, dann sei nicht länger feige. Sag einmal im Leben die Wahrheit. Sag einmal dem anderen das, was du wirklich denkst. Sag es freundlich, sag es liebevoll, aber sag es ehrlich, wenn du mich liebst. Oder Jesus sagt zu dir, wenn du mich wirklich liebst, dann sag doch endlich mal nein. Damit die anderen dich und mich auch ernst nehmen können. Ich weiß nicht, welchen Auftrag Jesus für dich hat. Es gibt so viele unterschiedliche Aufträge. Ein Auftrag ist allerdings in allen kleinen und größeren Aufträgen enthalten. Und der ist für alle gleich und der lautet, und das ist der zweite Gedanke heute Morgen, folge mir nach. Jesus sagt, wenn du mich wirklich liebst, dann folge mir nach. Das ist das alles Entscheidende. Wahre göttliche Liebe ist eben kein Gefühl, sondern immer eine konkrete Tat. Jesu Liebe zu uns zeigt sich nicht in schönen Worten. Jesu Liebe zu uns zeigt sich in seinem Opfer am Kreuz. Wenn du Jesus wirklich lieb hast, dann ist ohne viele Worte in Zukunft klar, dass er die Richtung in deinem Leben angibt. In welcher Firma wäre es üblich, dass sich der Chef nach dem Lehrling richtet? In welchem Unternehmen wäre es üblich, dass der Arbeiter über den Kopf des Chefs hinweg entscheidet? Jünger Jesu können nur dann wirklich Jünger sein, wenn Jesus die Richtung angibt. Wer Jesus liebt, der weiß, er geht voraus und ich folge ihm nach. Und wenn Jesus die Richtung angibt, dann tut er das ja nicht, um uns zu knechten. Wenn Jesus die Richtung angibt, dann ist auch die Frage nach dem Versagen kein Problem mehr. Habt ihr euch mal überlegt, wann und wo versagen wir als Jünger Jesu eigentlich? Jesus hat gesagt, macht euch um nichts Sorgen. Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf. Jesus sorgt für alles. Was ihr reden sollt, Jesus weiß es. Und er hat euch versprochen, dass er euch das Nötige sagen wird. Also warum versagen wir? Es ist doch alles vorhanden, oder nicht? Jünger Jesu versagen letzten Endes immer aus einem Grund, weil sie Jesus unterwegs die Gefolgschaft verweigern. Ich habe noch nie, wirklich noch nie im Leben auf einem Weg versagt, wo Jesus vorausgegangen ist, wenn ich ihm gefolgt bin. Da, wo ich ihm wirklich nachgefolgt bin, da hat er mich nie enttäuscht. Ich selbst habe oft versagt, wenn ich meine eigenen Wege gegangen bin. Nicht umsonst heißt es ja in diesem Lied von Theo Lehmann, wer Jesus folgt, riskiert seine Wünsche und Träume. Er setzt eigene Pläne aufs Spiel. Das lässt sich leicht singen. Es ist manchmal ganz schön schwierig zu leben. Aber Jesus bringt uns an sein großes Ziel, das hat er versprochen. Selbst dann, wenn uns die ganze Welt für Verlierer hält. Das ist so. Wer Jesus nachfolgt, der wird nie enttäuscht werden. Wer Jesus nachfolgt, der kann auf dem Weg ihm hinterher nicht versagen. Auf Jesu Wegen kann man nicht versagen, weil er die Verantwortung trägt. Wenn Jesus dir einen Auftrag gibt, dann kannst du ihn ausführen. Warum? Weil er vorausgeht, weil er die Gefahren kennt. Wenn ich zu meinem Kind sage, komm, hol mal einen Sack Kartoffeln aus dem Keller, dann sage ich das nur, wenn ich weiß, dass mein Kind stark genug ist, diesen Auftrag auszuführen. Kein Vater, der diesen Namen verdient, würde seinem Kind irgendeinen Auftrag geben, von dem er genau weiß, das schafft er sowieso nicht. Jesus wird uns nie einen Auftrag geben, von dem er überzeugt ist, dass wir das nicht schaffen können. Also wenn uns Jesus einen Auftrag gibt, dann übernimmt er auch die Verantwortung dafür, weil er uns kennt und weil er uns liebt. Und dann schenkt er die Kraft und dann gibt er den Mut und dann schenkt er die Liebe und dann bringt er uns ans Ziel. Jesus selbst sagt es hier seinem Jünger Petrus folgendermaßen, als du Jünger warst, gürtetest du dich selber. Und du gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Das heißt doch nichts anderes, als Jesus bringt uns ans Ziel. Selbst wenn der Weg uns dorthin nicht so zusagt, Jesus bringt uns ans Ziel, selbst wenn wir uns das vielleicht ganz anders gedacht hätten. Wichtig ist, dass wir bei ihm bleiben und hinter ihm hergehen. Wir dürfen nicht eine andere Richtung einschlagen. Und das ist ja das Problem. Wie erkenne ich seinen Auftrag? Wie erkenne ich den Weg meines Herrn? Wie weiß ich, dass er jetzt genau das oder jenes von mir will? Und spätestens hier verstehen wir, wie wichtig diese Frage von vorhin ist. Hast du mich lieb? So fragt uns Jesus. Ein liebender Mensch weiß immer, was der Geliebte braucht und was er will. Woher weiß er das? Nun, er wird ihn fragen. Er wird zuhören, was der andere sagt. Und er wird nach einiger Zeit ohne viele Worte in vielen Situationen einfach spüren, das wäre jetzt in seinem Sinne. Beispiel. Ich komme am Abend von der Ältestensitzung nach Hause. Meine Frau liegt schon im Bett. Ich gehe in die Küche, um was zu trinken. Genau in dem Moment geht die Spülmaschine aus. Was ist jetzt mein Auftrag? Ganz einfach. Das hängt davon ab, wen ich liebe. Mich oder meine Frau. Und genau so ist es bei Jesus. Er redet zu uns in seinem Wort. Er redet zu uns durch seinen Geist. Wir müssen nur hören und vor allem auch gehorchen wollen. Nur manchmal, und das weiß ich von mir nur zu genau, da höre ich sehr gut. Da weiß ich auch, was jetzt zu tun wäre, aber dann will ich nicht. Ja, und dann geht es eben schief. Und dann tut es hin und wieder auch weh. Und dann muss ich mich hin und wieder auch schämen. Jesus sagt, folge mir nach. Bleib bei mir. Folg mir auch dann, wenn du es nicht verstehst. Folg mir auch dann, wenn du vielleicht gar nicht willst. Folge mir nach. Und der dritte und letzte Gedanke, auch eine Frage. Was geht es dich an? Was geht es dich an? Petrus liebt seinen Herrn. Er möchte ihm natürlich von ganzem Herzen nachfolgen. Und Petrus meint das wirklich ehrlich. Er meint das so, wie es hier steht. Und das spürt man auch sehr deutlich. Und es sind noch keine 2 Minuten vorbei, da ist er schon wieder im alten Gleis drin. Petrus sieht den anderen Jünger nachfolgen. Wir sind ja in der Nachfolge Jesu nicht allein. Wir sind so viele unterschiedliche Schülerinnen und Schüler Jesu, denn Jünger sein heißt ja nichts anderes als Schüler oder Schülerin sein. Jesus hat uns so reich beschenkt in seiner Gemeinde, wenn ich mich nur umschaue heute Morgen hier. So viele unterschiedliche Menschen mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten, mit allen Möglichkeiten, die der Schöpfer in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Welch ein Potenzial! Kannst du das auch so sehen, wenn du so rechts und links guckst? Kannst du staunen über diesen Reichtum des lebendigen Schöpfers? Petrus kann das hier immer noch nicht so ganz. Er sieht Johannes und fragt, was wird denn mit dem? Ich soll Wege gehen, die mir nicht gefallen? Und der? Wisst ihr, dass das die gefährlichste Frage in der Gemeinde Jesu ist? Ich habe aber schon 10-mal geputzt. Und der? Ich bin aber immer pünktlich. Und die? Immer zu spät. Ich fahre schon fast 20 Jahre das gleiche Auto und gebe den Rest in die Gemeinde. Und der? Ich tue dies und ich tue das. Warum macht der andere das nicht? Alle haben eine rote Mütze, nur ich nicht. Bei kleinen Kindern versteht man das hier noch. Aber bei Geschwistern in der Gemeinde? Jawohl, ihr Lieben, auch ein Pastor ist nicht frei davon. Es ist eine leidige Sache, die von Anfang an die Gemeinde Jesu belastet hat. Wer hat das Vorrecht, Rom oder Jerusalem? Wer ist mehr wert, ein Schreiner oder eine Nonne? Was ist geistlicher, 2 Stunden Bibel lesen oder 2 Stunden mit den Kindern spielen? Was ist mit ihm? Er kann in Zungen reden und ich nicht. Warum kann ich das nicht auch? Und so werden Neid und Begehrlichkeit individuelle Gaben und Fähigkeiten zum Maßstab unseres Lebens. Anstatt dass die Souveränität und der Wille unseres Herrn Jesus der Maßstab wäre. Was geht es dich an, sagt Jesus. So sagte es hier zu Petrus. Was geht es dich an? Und so sagt es Jesus zu dir und zu mir. Was geht es dich an, wenn der andere das so und so tut oder macht? Und damit mich hier niemand falsch versteht, es geht nicht darum, dass wir den anderen nicht auf ethische Verfehlungen hin ansprechen sollten und dürften. Wenn dein Pastor sich ethisch falsch verhält, dann darfst du ihn darauf ansprechen, dann musst du das sogar. Aber wenn er ein Auto fährt, das dir nicht gefällt, dann geht es dich nichts an. Hier ist die Antwort des Herrn Jesus auf die Frage des Petrus. Was geht es dich an? Wenn der andere bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Du aber folge mir nach. Liebe Freunde, wir werden entweder lernen, unseren Weg Jesus nachzugehen, oder wir werden uns hoffnungslos verlaufen. Warum? Weil wir ständig dann nur rechts und links auf die anderen schauen, was macht der, was tut die und warum hat der das und ich habe das nicht. Was geht's dich an? Nichts, absolut nichts. Jesu souveräner Wille und seine freie Gnadenwahl entscheiden alleine und völlig unabhängig von uns. Du aber folge mir nach. Dieses Problem des Vergleichens hat sogar, und wir merken das hier, Auswirkungen auf die Heilige Schrift gehabt. Johannes muss am Schluss seines Evangeliums ein Missverständnis aufklären. Und dieses Missverständnis ist nur entstanden, weil Petrus neidisch auf den anderen Jünger geschaut hat. Jesus hatte gesagt, was geht es dich an, wenn er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme? Und daraus haben andere dann sofort daraus geschlossen, dass Johannes nicht stirbt. Aber das hatte Jesus nie gesagt. Welchen Auftrieb könnte die Gemeinde Jesu weltweit, in Belgien, in Luxemburg, vermutlich auch in Deutschland bekommen, wenn wir uns allein auf Jesus Christus ausrichten würden? So aber bestimmt häufig der andere seine Leistung oder Fehlleistung unseren Weg. Und das ist schade. Und das kostet viel Kraft. Kraft, die uns woanders fehlt. Wir sollen einander helfen. Wir sollen einander dienen. Aber wir sollen einander niemals zum Maßstab machen. Maßstab ist und bleibt Jesus Christus und er allein. Jesus ist das Maß aller Dinge. Und sein Wille ist entscheidend. Und wenn du etwas aus Jesu Leben erkannt hast, dann tu es. Dann setz es um und warte nicht, bis es der andere tut. Petrus war kläglich gescheitert. Und die Frage bei der ersten Begegnung mit seinem Herrn nach der Auferstehung war, wie geht es weiter? Es ging um die Perspektive eines Versagers. Und Jesus interessiert nur eine einzige Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und hinter diese Frage legt er einen besonderen Nachdruck. Weil Jesus weiß, nur die Menschen, die ihn lieb haben, die leben gerne in seiner Abhängigkeit. Nur die Menschen, die sich ihres Versagens und ihrer Schwächen bewusst sind, die lassen sich dann auch helfen. Und so sagt Jesus seinem Jünger weiter, folge mir nach. Und das heißt nichts anderes als, mach einfach nur das, was ich dir sage. Tu einfach das, wozu ich dir den Auftrag gegeben habe. Und vor allem kümmere dich nicht darum, was ich mit den anderen vorhabe. Freu dich höchstens drüber, dass ich auch die anderen gebrauchen kann. Freu dich drüber, was ich an dem anderen tue. Freu dich an meinem Reichtum. Sei dankbar und sei nicht neidisch. Und das dritte, was geht es dich an? So fragt Jesus seinen Felsenmann zum Schluss. Jesus weiß, ein Jünger kann die Bereicherung der Gemeinde, ein Jünger kann die Bereicherung des Leibes Christi nur empfinden, wenn er seine Augen auf den Herrn gerichtet hält. Was geht es dich an? So fragt Jesus dich und mich an diesem Sonntag. Geben wir ihm die richtige Antwort, indem wir es immer mehr lernen, allein auf ihn zu schauen, allein auf ihn zu hören und ihm zu folgen. Und dies können wir nur, wenn wir diese Frage, die uns Jesus hier stellt, geklärt haben. Hast du mich lieb? Ich wünsche dir und ich wünsche mir immer wieder diese ehrliche Antwort des Petrus. Herr, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Amen.